Herzlich willkommen bei Zeit für Zukunft. Schön, dass du dir Zeit nimmst für Geschichten des Gelingens durch regionale Innovationsökosysteme. Freu dich auf starke Impulse für eine gute Zukunft.
Ja, herzlich willkommen zu Zeit für Zukunft, dem Podcast des Instituts für Entrepreneurship der Universität Bayreuth. Rund um Innovation, um Forschung und Zusammenarbeit. Petra Beermann ist wieder im Studio. Herzlich willkommen, liebe Petra.
Ja, herzlich willkommen. Gleichfalls.
Petra, und du hast dir heute einen Gast eingeladen, mit dem wir anknüpfen können an eine Folge, die wir bereits gemacht haben zum Rheinischen Revier.
Ja, richtig. Also Susanne Stump, wir sind ja schon länger jetzt auch im Austausch. Susanne löst viele Themen im Freistaat Sachsen. Sie wird sicherlich gleich nochmal berichten, was sie genau dort macht. Susanne und ich sind ja schon länger im Austausch, weil wir ja alle oder uns eint ja alle die Herausforderung, eben den Strukturwandel zu begleiten, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich eben die Regionen neu aufstellen. Wir müssen uns ja immer neu aufstellen, aber eben auch durch Innovationen getrieben, durch Startups getrieben, eben diesen Strukturwandel mit zu begünstigen. Ja, ich freue mich auf den Austausch und auch jetzt Erfahrungen, die gemacht wurden in den Regionen. Das wird sicherlich eine ganz tolle Folge.
Das glaube ich auch. Also Susanne Stump ist Geschäftsführerin von Future Sachs. Das ist diese zentrale Anlaufstelle im sächsischen Gründungstransfer und, jetzt kommt das schöne Wort, Innovationsökosystem. Und wir schauen da jetzt wirklich mal hin. Wir wollen natürlich auch mit der Folge hier wieder ein bisschen was für diese Sichtbarkeit von innovativen Ideen machen. Auch die Projekte im Freistaat Sachsen mal vorstellen, die jetzt gerade anstehen. Das ist ja, wir reden ja hier immer über jahrzehntelange andauernde Strukturwandel. Und das ist auch ganz spannend, um mal zu schauen, wo sind wir heute? Was entsteht da übergreifend Neues? Und wir wollen auch ehrlich gesagt mal hinschauen, was können andere Regionen vom sächsischen Weg lernen, ne? Und darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, liebe Susanne.
Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, Susanne, stell uns doch zunächst mal deine Region vor, Future Sachs. Wo sind wir? Wo reisen wir heute auditiv mit unseren Hörern hin?
Ja, wir reisen in das Nachbarbundesland Sachsen, in das gesamte Bundesland Sachsen mit den Städten, mit den großen Städten Leipzig, Dresden, Chemnitz, aber auch mit einem sehr starken ländlichen Raum, mit Strukturwandelregionen durch die Braunkohlereviere, also zu Sachsen gehört unter anderem das Mitteldeutsche Revier bei Leipzig, aber auch das Lausitzer Revier bei Cottbus in der Ecke. Und ja, Erzgebirge ist eine Region, die Sächsische Schweiz, daher kennt man vielleicht die Sachsen noch ein bisschen eher als im Bereich Innovation und Gründung.
Jetzt haben wir gesagt, Geschäftsführerin von Future Sachs, sowas finde ich ja auch mal ganz spannend. Hol uns doch mal da so ein bisschen rein. Wie ist Future Sachs aufgebaut? Wer steht dahinter?
Ja, Future Sachs ist ein Beteiligungsunternehmen des Freistaates. Entstanden ist das Unternehmen eigentlich aus einem Wettbewerb heraus. Die Sachsen haben schon Anfang der 90er einen Innovationspreis ausgeschrieben und haben dann gemerkt, dass dieses ganze Drumherum, also die Betreuung der Nominierten, der Antragsteller und so weiter, dass da ein großes Netzwerk aufgebaut werden kann, was wirklich für dieses Ökosystem Sachsen und für den Wirtschaftsstandort sehr wichtig sein kann. Und so hat sich das dann weiterentwickelt und es wurde dann auch der Gründerpreis etabliert in den 2000er Jahren. Und daraus ist dann letztlich Future Sachs entstanden und als Marke dann auch eingetragen worden und seit 2017 als GmbH organisiert.
Mhm. Wenn du sagst, also 2000er Jahre, die beginnt, dann habt ihr, ich weiß nicht, ob das auch für dich gilt, ob du und Future Sachs bald Silberhochzeit haben, aber auf jeden Fall die Initiative, die ist schon lange aktiv.
Ja, das ist richtig. Also die hatte tatsächlich jetzt Silberhochzeit. Ich selber bin recht frisch dabei. Ich habe erst im Oktober letzten Jahres die Stelle übernommen und komme ursprünglich aber aus dem Transferbereich, habe mit Future Sachs daher auch schon länger zusammengearbeitet und kenne eine der Zielgruppen, mit denen Future Sachs arbeitet, recht gut. Weil wir haben im Endeffekt 5 Zielgruppen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, es sind die Gründenden oder diejenigen, die eine Gründung vorhaben. Ja. Das geht dann weiter über die etablierten Unternehmen, flankiert wird das Ganze mit den Investoren und Kapitalgebenden und mit dem Wissens- und Technologietransfer. Und so ein Herzensthema, was so ein bisschen in der Mitte fast steht, das ist die Next Gen. Das sind Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, die wir schon für Unternehmertum, für Innovation begeistern wollen.
Ja, Petra, dann ist mir ja auch alles klar, warum du gesagt hast, Susanne muss in den Podcast.
Ja, da haben wir auch eine ähnliche Struktur aufgebaut oder unser Ökosystem ähnlich abgegrenzt. Was wir nicht haben, ist das Next Gen. Das finde ich auch, habe ich letzte Woche auch nochmal mitgenommen. Wir hatten eine gute, tolle Veranstaltung mit Susanne Stumpf und ja auch mit Herrn Professor Pinkwart hier schon in der Diskussion um Innovationsökosysteme. Und da haben wir ja auch schon einiges ausgetauscht. Und das ist so ein Baustein, den ich extrem sinnvoll finde, um dann schon wieder auch ein Stück weit auf die Zukunft einzuzahlen und auch vielleicht eben schon Schüler für das Thema Innovation selber zu denken, selber Lösungen auch zu finden und das angeleitet. Das finde ich ganz wunderbar.
Das finde ich auch, ich muss echt sagen, mega spannend. Also das, ich glaube, die ersten vier Zielgruppen, Susanne, die du genannt hast, da klingelt es in meinen Ohren. Die meine ich, hätten wir beim Rheinischen Revier auch besprochen. Auch das Thema Wissenstransfer, also auch die Kooperation mit den Hochschulen hatten wir da thematisiert. Aber Next Gen höre ich jetzt in einem Zusammenhang von, wir begleiten einen Strukturwandel, das höre ich jetzt das erste Mal. Sind dir aus anderen Regionen, aus anderen Initiativen, ist dir so etwas bekannt oder seid ihr da echt so Pionier?
Also das Thema Next Gen ist bei vielen natürlich im Fokus. Und da gibt es ja auch bundesweite Institutionen wie Jugend forscht, Jugend gründet oder ähnliches. Ein Unternehmen, was in diesem Innovations- und Gründungsökosystem unterwegs ist, dieses Thema aufgreift, ist mir bislang so noch nicht begegnet. Mhm. Also da ist es auch so, dass wir durchaus gefragt werden, Mensch, was macht ihr da und wie läuft das, wie erfolgreich ist das? Ja, für uns ist es ein Herzensprojekt, ganz ehrlich. Mhm. Es ist aber auch die schwierigste Zielgruppe, das muss man schon sagen. Also schon von der Ansprache, also ich suche da explizit ganz junge Kollegen, die das bearbeiten, weil das Wording ist schon ein ganz anderes. Wir müssen andere Kanäle nutzen, um die Schüler und Schülerinnen zu erreichen. Und die Themensetzung dann natürlich auch ein bisschen, ich sag's mal in meiner Sprache, etwas hipper machen.
Genau.
Ich weiß, wir hatten das auch schon in einer Folge, dass wir gesagt haben, naja, an den Hochschulen ist es wichtig, dass die Hochschulen auch überhaupt dafür begeistern, hey, ihr könnt doch bestehende Unternehmen übernehmen. Wir stehen ja vor so einer ganzen Generation von Unternehmern, die aufhören, die jetzt in Ruhestand gehen und die ihr Unternehmen veräußern möchten, dass in Hochschulen dafür sensibilisiert wird, hey, auch das ist eine Möglichkeit. Ihr müsst nicht neu gründen, ihr könnt etablierte Unternehmen übernehmen. Aber jetzt zu sagen, wir gehen auch schon nochmal eine Stufe früher rein, begeistern Schüler bereits für das Thema, engagiert euch in der Region, bleibt also auch idealerweise bei uns, das spielt ja wahrscheinlich auch damit rein, verlasst uns nicht oder kommt zumindest zurück. Ich finde das großartig. Wir werden nicht nur darüber reden, versprochen, aber so ein kleines bisschen mit Sicherheit auch darüber, weil das ist einfach jetzt auch wieder mal für diesen Podcast was Neues. Vorab aber nochmal eine Frage. Wie würdest du den Status quo im sächsischen Wirtschaftsraum aktuell beschreiben, Susanne?
Sehr divers. Also insofern divers, weil Sachsen hat es über viele Jahre wirklich sehr, sehr gut geschafft, den Wirtschaftsstandort zu etablieren. Wir haben wirklich relativ hohes Wirtschaftswachstum erreicht über die letzten 20 Jahre im Vergleich zu anderen Bundesländern. Ich glaube, die Sachsen stehen tatsächlich auch im, wenn man jetzt immer diesen Vergleich Ostdeutsch-Westdeutsch macht, steht in den ostdeutschen Bundesländern sehr, sehr oft an der Spitze. Und ich glaube, wir ernten auch langsam so ein bisschen diese Früchte der fleißigen Arbeit im Bereich Innovation und Gründung. Also wir hatten jetzt die Möglichkeit, einen Startup-Monitor mit dem Bundesverband Deutscher Startups zu machen und haben da auch mal wirklich den Vergleich zum bundesdeutschen Schnitt gezogen und haben gemerkt, dass die Zufriedenheit sehr groß ist im Vergleich zum deutschen Schnitt sozusagen. Also 87% der Gründer und Gründerinnen sind sehr zufrieden mit dem sächsischen Ökosystem. Das ist eine sehr,
Wie
sehr
toll.
Gute... Ja, das ist
Wie
wirklich
toll.
Ein sehr guter Wert.
Mhm. Susanne, und jetzt auch mal gerade politisch nochmal gerade reingegrätscht. Ich finde das auch mal eine tolle Meldung, weil uns... ja immer so vermittelt wird, ach, das ist so schwierig, Gründer nach Sachsen zu bekommen. Die wollen doch gar nicht in dem Umfeld, was politisch möglicherweise negativ besetzt ist, neu gründen. Mega, dass du sagst, ihr seid da im Bundesschnitt führend und habt da eine Spitzenposition einnehmen können. ist schön, auch mal gute Nachrichten da zu diesem Thema zu hören. Das wird in den Medien immer so schwarz gemalt, oder?
Ja, ja, das ist tatsächlich so. Und das ist auch einer der Punkte, wo wir mit FutureSax ansetzen, dass wir wirklich diese guten Nachrichten und diese tollen Erfolge nach außen tragen. Nichtsdestotrotz muss man auch realistisch sein. Der Report hat natürlich auch aufgezeigt, dass wir im Bereich der Internationalität oder Internationalisierung wirklich Nachholbedarf haben, was die sprachlichen also Fertigkeiten, Fähigkeiten betrifft, was Weltoffenheit betrifft. Da ist es leider wirklich so, dass die Befragten eher skeptisch sind und da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass gerade die Hochschulen, die Universitäten sehr viele internationale Studierende anziehen, weil sie eben mit Exzellenzuniversität der TU Dresden und mit den, sag mal, Spezialuniversitäten wie der TU Bergakademie Freiberg ganz besondere Hochschulen haben, die auch sehr, sehr renommiert sind. Und das zieht sich schon an. Also die Studierenden kommen zu uns. Viele bleiben auch. Zu wenige gründen bislang noch die Startups.
Mhm. Petra, hast du darüber mit Professor Pinkwart, habt ihr darüber auch gesprochen? Weil das ist ja auch sein Thema, ne? Aus NRW kommend, das Thema mit den Hochschulen, die Kooperationen, Transfer, Hochschule, Unternehmertum. War das bei der Konferenz, die du gerade angesprochen hast, Thema von ihm?
Das war von uns allen ein großes Thema. Die Frage ist eben, wie gelingt uns das am besten, eben nicht nur Forschung oder gute Forschungsergebnisse zu erzielen, sondern sie auch tatsächlich im Raum ankommen zu lassen. Also wie kommt das auch den Unternehmen zugute? Aber wie schafft man es eben auch, diese Ergebnisse zu verwerten in Startups? Und ich meine, der Professor Pinkwart ist jetzt ja in Dresden mittlerweile und baut im Grunde das gleiche Institut auf, wie wir es hier in Bayreuth haben. Also das ist etwas, wo wir auch voneinander profitieren. Auch toll. Er ist stark daran interessiert, seine Professoren und Professuren, wenn man es geschlechtsneutral wieder formulieren will, auch stärker für den Transfer zu gewinnen. Und man muss natürlich sagen, Dresden ist die Hochburg. Also wenn wir schon darüber über den Raum sprechen, dann ist natürlich Dresden mit den größten Einrichtungen überhaupt der Forschungslandschaft, aber auch mit vielen Studierenden und sehr viel im Bereich der Hightech verortet, natürlich ein Juwel. Das muss man sagen. Und da kann natürlich jetzt Bayreuth rein vom Besatz nicht mithalten. Aber ich denke von der Logik. Wir sprechen immer Logik, um zu sagen, wir alle machen uns gemeinsam auf, um auch diesen Raum zu ertüchtigen. Das ist auch Ziel von dem Professor Pinkwart. Auch das Thema Gründung. Wir haben uns, Susanne, apropos Erfolge, auch ja beide im Verbund auch durchsetzen können bei den Startup Factories. Das ist etwas, es wurden eben nur 10 Räume ausgewählt in der Bundesrepublik, die diesen Status jetzt tragen. Und wichtig war ja auch von der Bundesregierung, nur 10 auszuwählen, um dann stärker auch international als Standort zu wirken. Und das zahlt ja wieder auch auf das Ziel, was du gerade formuliert hast, ein, dass man vor Ort wirkt, dass man sich gut aufstellt, aber auch das Thema Internationalisierung mittreibt. Und dafür braucht es halt große Standortverbünde, die Kraft und auch haben, auch im Austausch natürlich zueinander stehen, aber die Kraft entwickeln können, auch international sichtbar und wirksam zu werden. Also das ist ja auch ein ganz großes Lob nochmal an euch. Und wir haben das ja im Verbund, ist ja die Zoho Factory in Nürnberg, wo wir uns nordbayerisch mit aufgestellt haben. Da auf der Landkarte mit zu sein, glaube ich, ist für uns, ich möchte mal sagen, in den nächsten Jahren ganz, ganz wichtig. Und das macht der Professor Pinkwart auch. Er schafft Sichtbarkeit, er versucht eben immer und immer wieder auch dafür zu appellieren, was er als Minister auch schon gemacht hat, dass eben diese Welten Wissenschaft und Wirtschaft und Gründung eben nicht mehr getrennt sein dürfen, sondern möglichst kooperativ zusammenwirken. Nein, das war Thema.
Ja, und ich meine, wenn du sagst, wir können uns jetzt nicht mit den Hightech-Studiengängen an der TU Dresden vergleichen, aber ihr seid ja ausgezeichnet worden für genau das, ne? Ja. Also das zu schaffen, ich sage das Wort nochmal, weil es ist das Thema unseres Podcasts und ich liebe es seitdem, dieses Innovationsökosystem darzustellen. Auch nochmal erinnernd an deine Zeit als Wirtschaftsförderin in Bayreuth. Das ist ja gerade das Spannende und toll. Ich finde das super, dass eben wirklich diese Regionen so aufeinander schauen, voneinander lernen, dass es da nicht diese Eitelkeiten gibt. Mag es wahrscheinlich auch geben. Ich weiß nicht, ob er jetzt die Augen zudrückt und sagt, da reden wir heute nicht drüber. Aber ich finde das sehr großartig, dass das so ist. Und Ja, also haben wir zwei Themen, über die wir reden. Internationalisierung als Herausforderung, ein Aspekt, den wir, glaube ich, auch so in der Art noch nicht unbedingt hatten. Ich glaube, wir haben es mal angesprochen, dass sich ein Gast bei dir das gewünscht hat, dass es mehr internationalen Austausch gibt. Ne? Erinnere ich mich dran.
Das wäre bei uns auch definitiv der Fall.
Mhm. Ja, okay.
Und vielleicht, was noch ein zweiter Punkt ist, wenn ich ergänzen kann, also dieses Thema Transformationsprozesse, das ist aktuell in Sachsen natürlich auch ein ganz großes. Neben den Braunkohlerevieren sehe ich die größere Herausforderung noch in der Automobilindustrie. Wir haben mit Zwickau, mit Leipzig haben wir Standorte für Werke, unter anderem von VW, von BMW, von Porsche. In Dresden die gläserne Manufaktur von VW. Da hängen, ich weiß nicht, wie viele hunderte Zulieferbetriebe dran und demzufolge mehrere 10.000 Arbeitsplätze. Also das ist für mich noch ein viel größeres Thema fast als der Strukturwandel in den Braunkohlerevieren.
Susanne, können wir es denn jetzt an dem Beispiel vielleicht schon mal so ein bisschen konkret machen? Was ist denn jetzt mal, wenn wir über den Wirken und Nutzen für Unternehmen oder für auch die Automobilbranche jetzt mal sprechen? Wie trägt denn das Konzept von Future Sachs jetzt konkret zu diesem Wandel, zu dieser Transformationsfähigkeit bei den Unternehmen bei? Oder nicht nur bei den Unternehmen, wir müssen ja die Region denken.
Ja, genau. Also unsere Aufgabe ist wirklich so eine übergreifende, würde ich fast sagen. Also das klingt recht einfach, aber wir sind der Netzwerker oder das Netzwerk der Netzwerke in Sachsen, wenn man das so will. Mhm. Das ist in meinen Augen ein unterschätzter Faktor, weil es gibt ja ganz viele Studien und Untersuchungen dazu, die belegen, dass Netzwerke oder das Arbeiten in Netzwerken wirklich von Erfolg geprägt ist für Gründer, für Unternehmen. Also sprich zum Beispiel Gründer, die in Netzwerken gut organisiert sind, die haben eine deutlich höhere Überlebensrate, die werden schneller erfolgreich, die internationalisieren schneller und so weiter und so fort. Und das ist ein Punkt, wo wir eben versuchen, sehr gute themenbezogene Netzwerke zu schaffen. Also sprich, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den Unternehmen bleiben, die Unternehmen mit den Clusterverbänden gut verbinden, dass wir die Cluster wiederum mit den Forschungseinrichtungen verbinden, dass wirklich, sagen wir mal, diese Interdisziplinarität besser zum Tragen kommt und da am Ende vielleicht auch wirklich die absolut neue Innovation, disruptive Innovation von morgen entsteht. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ne? Aber dass wir, ein zweiter ist, dass wir Zugang zu Investorennetzwerken schaffen und da denkt man jetzt vielleicht nicht in erster Linie bei den etablierten Unternehmen daran, sondern eher bei den Startups. Aber wir sensibilisieren tatsächlich auch die Unternehmen, die schon seit einer Weile innovativ im Freistaat unterwegs sind, dass Investoren natürlich auch eine Möglichkeit sind, um ein Unternehmen wirklich groß zu machen, international aufzustellen und erfolgreich auszugestalten sozusagen.
Und wenn du sagst, diese Netzwerke spielen eine Rolle, würde ich gleich auch noch fragen, wie kann man das messen oder gibt es da ein Messsystem oder ein Monitoring zu? Aber zu diesen Netzwerken, auch um das jetzt mal vom Abstrakten ins Genaue für unsere Hörer zu bringen, wenn du sagst, diese Unternehmen, Startups, die in Netzwerken organisiert sind, die sind nachweisbar erfolgreicher. Worüber reden wir jetzt bei diesen Netzwerken technisch? Reden wir über Netzwerke, wo die sich physisch treffen? Reden wir über Netzwerke wie LinkedIn? Habt ihr, andockend an die letzte Folge mit der Cobra, habt ihr ein eigenes Netzwerk geschaffen, auf dem dieser Austausch mit den Akteuren stattfindet? Wie muss ich mir das genau vorstellen?
Also bei uns läuft sehr, sehr viel haptisch tatsächlich. Wir konnten zwar während Corona dann komplett auf digital alles umstellen, das mussten ja alle machen, aber wir sind in wirklich sehr, sehr vielen Formaten wieder zurückgegangen auf das echte Aug in Aug, Hand in Hand.
Ja.
Das heißt, wir organisieren sehr, sehr viele Veranstaltungen, die für die unterschiedlichen Zielgruppen ausgerichtet sind. Sei es, wir haben so ein Format, das nennt sich Innovationsforum, wo eben bestimmte Themen auf die Agenda gesetzt werden und da in diesem Dunstkreis, also zu diesem Thema, wir hatten ja zum Beispiel das letzte zum Thema Mensch-Maschine-Mittelstand, dann versuchen wir eben auch die Forschungseinrichtungen, die in diesem Bereich unterwegs sind, zu den Veranstaltungen mitzuholen. Oder wir haben jetzt im November findet wieder unser Transferforum statt für die Akteure aus dem Wissens- und Technologietransfer, die wiederum Informationen bekommen, wie zum Beispiel ein Business Angel funktioniert oder wie kriege ich denn ein akademisches Spin-off auf die Straße oder wie kriege ich es hin, dass ich vielleicht schon von Anfang an bei einem Forschungsprojekt über eine Verwertung nachdenke und den Verwertungsplan nicht als notwendiges Übel erkenne, sondern wirklich überlege, wie erreiche ich denn meine Zielgruppe, welche Bedarfe am Markt gibt es, mit wem kann ich mich da austauschen. Also das passiert wirklich sehr haptisch. Wir haben eine sehr große Veranstaltung, die Sächsische Innovationskonferenz, die hat jetzt im Juni stattgefunden. Da haben wir rund 1500 Teilnehmende gehabt mit mehreren Bühnen, Aussteller, also 200 Ausstellende, ganz viele Speaker, wo wir eben versuchen, dieses Netzwerk wirklich zusammenzubringen, dort auch mit unterschiedlichen Formaten die Leute zu matchen sozusagen. Und natürlich ein großes Thema ist mit der Innovationskonferenz auch diese guten Nachrichten oder diese besonderen Beispiele aus Sachsen eben mal auf Bundesebene und vielleicht sogar darüber hinaus sichtbar zu machen.
Das wollte ich gerade sagen. Also so eine Konferenz kann natürlich auch dazu beitragen, dass man die ein oder andere Schlagzeile international bekommt. Das ist was anderes als ein Meeting in einem Zoom mit 50 Personen. Ne? Da kriegst du so schnell keine Pressemitteilung hin. Aber ich glaube auch so, dieses Thema, es geht ja da auch immer um Vertrauensaufbau. Also diese Partnerschaften, Netzwerke, die da entstehen sollen. Ja, vertraue ich dem Investor, vertraue ich dem Startup, vertraue ich der Hochschule. Und da sind ja immer Menschen hinter. Und was sagt man immer so schön, Körperzellen lernen von Körperzellen. Da braucht es wahrscheinlich wirklich die echte Begegnung. Ne?
Ja, also da bin ich auch wirklich überzeugt davon. Wir brauchen auch digitale Tools. Also neben LinkedIn haben wir zum Beispiel jetzt in Sachsen eine Innovationsplattform, eine digitale Innovationsplattform, die nennt sich Vis-a-vis, also Wirtschaft oder Wissenschaft in Sachsen für Wirtschaft in Sachsen. Auch so ein bisschen ein Wortspiel auf Augenhöhe.
Die cool, Sachsen, cool, ja.
Die biegen sich ja bestimmte Begrifflichkeiten auch zurecht.
Wir verlinken es in den Shownotes, damit ihr es geschrieben seht.
genau. Und da ist es so, dass wir versuchen, einen sehr niedrigschwelligen Zugang für KMU, also für kleine, mittlere Unternehmen zu schaffen, um zum Beispiel auf Forschungsergebnisse zugreifen zu können oder dass Kooperationsgesuche aus den Hochschulen heraus an die Unternehmen gespielt werden. Das Ganze ist ein großes Kooperationsprojekt mit der Wirtschaftsförderung in Sachsen, die Betreiber dieser Plattform ist. Und das Ganze wird unterstützt vom Wirtschaftsministerium, aber auch vom Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung. Sprich, das ist das Ministerium, was auch für die ländlichen Räume zuständig ist. Und das ist in meinen Augen wirklich ein großer Mehrwert, dass man eben versucht, wirklich den ländlichen Raum da mit einzubeziehen. Da gibt's ja einfach eine räumliche Entfernung. Das ist für jemanden aus Plauen jetzt schon eine ganz schöne Entfernung, mal, weiß ich, nach Bautzen zu einer Veranstaltung zu kommen oder nach Dresden. Insofern versuchen wir eben mit dieser digitalen Plattform die Zugangsmöglichkeiten einfacher zu gestalten.
Jetzt noch eine Frage dazu, dann haben wir wirklich, glaube ich, nur dieses Wer, wie, was, von Future Sachs verstanden. Wer finanziert den Auf- und den Ausbau des Ökosystems?
Also wir sind, wie gesagt, ein Unternehmen des Freistaates. Das heißt, das Finanzministerium ist mein Gesellschafter sozusagen mit der Wirtschaftsförderung Sachsen. Und wir arbeiten im Auftrag des Wirtschaftsministeriums in erster Linie. Also das Wirtschaftsministerium möchte bestimmte Ziele umsetzen und wir sind derjenige, der das dann in der Praxis wirklich macht. Wir arbeiten zum Teil auch für das Wissenschaftsministerium, also gerade in diesem Bereich Transfersensibilisierung. Wir unterstützen bei der JTF-Förderung. Also das ist dann auch der Punkt, wo wir eben unsere Kontakte dann wieder herbekommen. Wenn wir sie dann nicht selber akquirieren, in Anführungsstrichen, bekommen wir eben über die Förderung, über die Gründungsförderung zum Beispiel, unsere neuen Startups und unsere Kontakte ins Netzwerk.
Ja, okay, super. Also jetzt wissen wir alles und jetzt wollen wir die Geschichten hören. Petra sagt immer so nett, die Geschichten des Gelingens, ne? Also Susanne, du bist ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber wahrscheinlich hat man dich ja auch begeistert. Du hast es ja von der anderen Seite her erlebt, aber vielleicht hat man dich ja auch so ein bisschen begeistert. Hast du so ein paar Meilensteine, ein paar tolle Geschichten, die du uns erzählen kannst, was gut gelungen ist?
Man hat mich definitiv begeistert, weil es ist so ein vielseitiges Thema und es es gibt da noch keine, also es gibt ganz viele Best Practices, wirklich auch aus anderen Bundesländern, ganz tolle Initiativen, die wir uns regelmäßig anschauen, aber es gibt eben nicht die Blaupause. Insofern muss man immer selber überlegen, was passt denn jetzt ins eigene, in die eigene Region, in das ganz, ins eigene Umfeld, in die Rahmenbedingungen. Und das ist natürlich das gerade wirklich Spannende. Aber zum Thema Best Practice, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schade, aber dadurch, dass wir branchenoffen und neutral sind, ist es natürlich auch sehr schwer, da ein ganz konkretes Beispiel rauszuziehen. Wir haben Startups.
Du darfst drei, Susanne, du darfst drei rausziehen. Dann bist du neutral hinsichtlich deiner Stakeholder, hinsichtlich der Branchen, hinsichtlich der Region. Ich kann das, ich fühle es gerade mit dir. So nach dem Motto, wenn ich jetzt was mache, das ist jetzt wieder dieses Politische, ne, wo wir jetzt wieder aufpassen müssen, was erwähnt war. Nimm dir alle Zeit der Welt, erzähl uns alle Geschichten.
Also ich sag mal, was ein Beispiel, was mich persönlich auch begeistert, weil das einfach auch mal ein ganz anderer Bereich ist, ist ein Startup, das nennt sich 45 Minuten. Das ist, sind ehemalige Lehrer, die eine Plattform aufgebaut haben, um Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu stellen. Das heißt, jeder Lehrer hat ja seine Unterrichtsvorbereitung und macht sich da viel Arbeit. Und wenn er was anders machen will, muss er sich das selber erarbeiten. Diese Plattform ermöglicht den Zugang zu Unterrichtsvorbereitungen unterschiedlichster Lehrer. Und wenn man da selber eine Vorbereitung reingibt, darf man auch eine rausnehmen sozusagen. Und dieses Startup hat bei uns, ich habe noch einen Punkt vergessen, FutureSax richtet auch die sächsischen Staatspreise für Innovation, Gründen und Transfer aus. Und da gab es letztes Jahr einen Sonderpreis, den Publikumspreis. Und dieses Startup hat diesen Publikumspreis gewonnen und mittlerweile wirklich sehr viele Preise abgeräumt und hat da eine wirklich tolle Idee in einem Bereich, wo man denkt, Mensch, da kann man eigentlich gar kein Startup gründen. So, ne, bei Startups denkt man immer an die neuesten Technologien,
Deep Tech.
KI und so weiter und so fort. Aber das ist eben mal ein ganz anderer Bereich, wo ich fast sage, das sind Social Entrepreneurs, die aber wirklich gut performt haben und die ihr Projekt jetzt immer weiterentwickeln und weiterdenken. Also ganz, ganz tolles Beispiel in meinen Augen.
Und ein super sympathischer Name. Also ich glaube, also diese 45 Minuten kommt man ja sehr schnell an seine eigene Schulstunde ran und auch sehr beruhigend, dass ich eben nicht die KI-Frage, wenn ich über Goethes Naturempfinden eine Stunde machen möchte, sondern bei 45 Minuten mal reinschaue.
Genau, genau. Aber ja, es gibt dann natürlich auch ganz andere, ein Startup, was mich persönlich auch sehr begeistert, weil es eben auch diesen internationalen Hintergrund hat, ist BitTiler. Die stellen einen IoT-Sensor her. Ganz speziell könnte ich jetzt im Detail leider nicht erklären. Am besten direkt googeln danach.
Wir verlinken auch das in den Shownotes. Ja.
Aber das ist zum Beispiel ein Gründungsteam, auch ein akademisches Spin-off, wo die Gründerin, CEO, aus Tunesien ursprünglich stammt und auch wirklich englischsprachig unterwegs ist, auch ihre Religion auslebt mit Kopftuch und allem, was dazugehört. Und das finde ich wirklich ein tolles Beispiel, was wir selber auch immer wieder aufgreifen, um zu zeigen, Mensch, auch das geht in Sachsen. Und ihr der Geschäftspartner dazu ist ein Ungar, ein Gebürtiger. Und die beiden, die bauen eben dieses Unternehmen auf in einem, in diesem Falle tatsächlich wirklich Deep Tech Bereich. Eine Frau als Gründerin. Tolles Beispiel. Also da bin ich jedes Mal wieder begeistert. Und was ich besonders schön fand, wir haben einen BitTiler dieses Jahr zur JITEX Europe Messe nach Berlin mitgenommen. Eine Messe für ja, Deep Tech, KI, die erstmals in Deutschland stattgefunden hat. Und da gab es einen Wettbewerb für Startups, einen Pitch-Wettbewerb für Startups. Ich glaube, da wurde ein Preisgeld von 100.000 Euro, glaube ich, ausgelobt. Also schon wirklich eine Größenordnung. Und es waren, glaube ich, 3-Minuten-Pitches, die hatten. Und BitTiler hat da tatsächlich geschafft, den dritten Preis zu erreichen und war damit das einzige Startup aus Deutschland, was auf der Bühne stand.
Ach, toll,
also
toll.
Als Preistragender. Und das sind so Beispiele, wo wir auch immer wieder aufgezeigt bekommen, dass unsere Startups schon wirklich die Qualität haben und international performen können. Und die Sachen greifen wir natürlich auch als Best Practice auf.
Das sind wir bei diesem Thema Internationalisierung. Ne? Also zum einen, du hast gerade schon gesagt, das internationale Team vorzustellen, ne, fühlt sich wohl, aber eben auch, es geht raus, es gibt eine, ich brauche ja auch internationale Talente möglicherweise. Ne?
Ja.
Also ich bei allem Respekt und bei allem, ne, wie TU Dresden und eure weiteren Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind, aber das ist ja häufig das Spannende, dass man diese internationalen Teams zusammenstellen kann.
Aber genau. Was ich auch daran schön finde, Susanne, ist so dieses, man hat so einen großen Raum, wo so viel Aktivität stattfindet. Man hat also diese Vogelperspektive, wie es so schön heißt. Und auf der anderen Seite erzählst du, wie intensiv eben auch Startups betreut werden, wie man mitfiebert. Das ist so etwas, was ich auch nur wiedergeben kann. Die Startups purzeln nicht am Ende des Tages vom Fließband, sondern das hat einfach so eine hohe Betreuungsdichte, so eine emotionale Seite auch von denen, die jetzt diese Startups ja so langsam begleiten dürfen und auch immer unterstützen dürfen, unter anderem ja auch Investoren finden lassen. Das sind so Bereiche, die uns dann, glaube ich, das Gefühl geben, wir haben einen guten Job gemacht, wenn da eben junge Menschen eine Idee entwickelt haben, selbst entwickelt haben, auch für sich selber eine Zukunft schaffen in den jeweiligen Regionen. Und ich glaube, das ist immer das, glaube ich, wenn man abends nach Hause geht und sagt, ja, das war der richtige Weg oder ist der richtige Weg. Also diese Geschichten gehen einem halt auch unter die Haut, genau.
Also
Petra, definitiv. Wie ist das denn im Detail? Wie sieht sowas denn aus, wenn du sagst, wir betreuen diese Startups auch so intensiv und du bist da von den ersten, jetzt mal im Vergleich bei einem Kind zu bleiben, ne, von den ersten Gehversuchen, dem ersten Aufrichten bis hin zu der, weiß ich nicht, dritten, vierten Finanzierungsphase. Wie sieht das denn so aus? Wie oft trefft ihr euch? Wie oft wirst du angesprochen oder auch, dass du proaktiv was machst oder ihr vom Institut?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Teams, die sich Eigeninitiativ sowieso sind alle Eigeninitiativ, sonst kann man nicht gründen. Aber manche brauchen mehr oder wollen mehr Aufschläge und manche laufen letztendlich mit und kommen dann immer wieder zu uns, wenn es mal ganz spezifische Themen gibt. Aber wir haben auch Teams hier, die bei uns sogar im Institut mitsitzen, wo man einfach mal kurz über den Gang geht und sagt, ich mache mir gerade einen Gedanken oder habt ihr jemanden, der mich da jetzt gerade heute unterstützen kann oder auch Zugänge zu Unternehmen, zu ersten Kunden. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Fragen. Manchmal auch einfach nur aufgemuntert werden möchten, dass sie eben weitermachen, wie man es ja selber auch kennt. Das sind ja immer wieder so Phasen, wo man auch sagt, Mann, ist es das Richtige oder komme ich dahin, wo ich eigentlich hin möchte? Und dass man dann sagt, ja, kannst du. Und es gibt viele andere Fälle auch untereinander. Also die Startups ermutigen sich ja durchaus auch untereinander zu sagen, da habe ich auch schon mal festgehangen und da gibt es die und die Lösung oder schlaf mal eine Nacht drüber oder auch zwei. Und das sind so Themen, wo man ganz eng zusammen wächst und diese Geschichten wirklich sehr hautnah erfahren darf. Und das ist bei uns im Institut direkt. Also sie sitzen zum Teil bei uns oder die Veranstaltung, wie Susanne sie auch beschrieben hat, dann trifft man ja auch diese Startups immer und immer wieder. Wir erkundigen uns, wie es geht, ob wir unterstützen können. Und ich glaube, das ist eben, gerade weil sich diese Phase des Gründens und auch so diese erste Etablierungsphase, die dauert. Man hat nicht auf morgen gegründet, sondern da geht es um 2, 3 Jahre. Da entstehen schon auch enge Bindungen in Einzelfällen. Wie gesagt, manche kommen nur ab und zu mal vorbei, aber zum Teil sind die Bindungen auch sehr eng.
War neulich noch Thema im OMR-Podcast von dem Philipp Westermeier, dass die gesagt haben, es gab so vielleicht jetzt mal so ein Jahrzehnt, wo du ganz schnell erfolgreich warst und wo das eine Sache von 1, 2 Jahren war. Und wir reden alle, also so haben die es im Podcast dargestellt, wir reden branchenübergreifend, regionenübergreifend wieder von 3, 4 und 5 Jahren, bis das die ersten Erfolge da sind und nicht eben diese Bam, ne, here I am, Rocket Enterprise, let's go, wie viel Geld wollt ihr haben, ne?
Ich meine, die Fälle gibt es auch, aber wenn wir jetzt sagen, wir schauen mal auf das gesunde Mittel, dann ist es ja auch heute in Gründerzentren zum Beispiel so, dass wir von, je nachdem, wie technologisch auch aufgeladen so eine Gründung ist, dass wir sogar von 7, 8 Jahren sprechen.
Ganz klar, ja.
Und ich glaube, das ist auch realistisch, weil es muss ja auch jeder Schritt gut abgesichert sein. Es sind viele Aspekte, eine Gründung sind ja nicht nur im technologischen Bereich zu sichern, sondern kaufmännisch abzusichern. Die ganzen Marktaspekte, die ich berücksichtige, bin ich im nationalen Markt, bin ich im internationalen Markt, habe ich auch eine IP-Strategie. Also das sind so viele Aspekte, die wirklich gut abgewogen sein müssen, ohne jetzt in die Schlafposition zu kommen. Ich rede sehr wohl abgewogen, aber natürlich auch mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ich denke, die Jahre braucht's ja.
Und es braucht auch die Orte. Also wir haben jetzt ja vorhin schon gehört, wir brauchen die, das einander die Hand geben, ja?
Die Community.
Ich komme jetzt gar nicht so vom kölschen Handschlag, Deal ist ja, Deal, sondern wirklich von der Nähe.
Ja.
Susanne, braucht es auch, also gibt es bei euch eben auch entsprechende Hubs, wo ihr auch sagt, Mensch, wir merken, dass es auch da wieder so einen Rand drauf gibt, dass diese Hubs genutzt werden?
Also es gibt Hubs auf jeden Fall, also einen richtigen Run spüre ich da nicht. Es ist eher so, dass die Leute, die da verantwortlich sind, dass die sehr proaktiv sind und sehr ideenoffen. Also wir haben natürlich auch, das nennt sich bei uns Impact Hub, wo Startups einfach Coworking Spaces nutzen können und sich dort auch wiederum sehr gut vernetzen. Also wir selber sitzen aktuell nur übergangsweise, weil unsere Räume saniert werden, sitzen wir in einem Hub. Für uns ist das natürlich super, weil wir dann direkt den Kontakt zu den Startups haben. Ne?
Ja.
Aber es gibt zum Beispiel auch wirklich inhaltlich bezogene Hubs, würde ich jetzt mal, oder nenne ich es jetzt einfach mal so. Also zum Beispiel Biosaxony ist ein Cluster und ein Verein, der sich um das Thema Life Science, Biotech kümmert und da auch richtig in Leipzig die BioCity bespielt sozusagen. Also da ist ein ganze Liegenschaft dafür vorgesehen. Da sind Labore drin, da sind Startups drin. Also da versucht man eben dieses Ökosystem thematisch sozusagen sehr stark zu unterstützen und auszubauen.
Mhm.
Also das ist definitiv da und das braucht's auch.
Ja, das ist halt dann so die Verortung, ne? Also ich denke halt den Gedanken, den wir gerade so strategisch aufgerufen haben, der, wenn er dann doch wichtig ist, und ich bin schwer davon überzeugt, dass er wichtig ist, dann hat man natürlich gerade jetzt Biotech oder auch andere Kompetenzbereiche, dass die natürlich, das haben wir auch, wir sprechen zwar vom Ökosystem, aber wir haben ja auch nochmal Kompetenzfelder bei uns in Bayreuth und da findet auch nochmal innerhalb des Kompetenzfeldes mit Wissenschaft, ne, also und aber auch Unternehmen und Startups nochmal so im Ökosystem nochmal ein kleineres Cluster statt, wo sich diese aus der eigenen Branche und mit den ähnlichen Fragestellungen und auch Marktrelevanzen sehr gut zusammenfügen, um dann nochmal die Kraft, ne, aus dieser Verbindung von diesem ehemals Silo-Denken, wo man ja Forschung und Wirtschaft komplett getrennt gedacht hat, die sind an einem Ort. Und das entwickelt eine Kraft, die ist Wahnsinn. Und das haben wir auch Martinsried. Es gibt ja viele Beispiele auch in der Bundesrepublik, wo man festgestellt hat, in Regensburg, auch mit Biotechnologie, wo man festgestellt hat, wenn man Orte schafft, wo sich diese Kräfte binden, dann geht das durch die Decke, wo sich die Leute treffen können, auch nicht mal nur mit Veranstaltungen treffen können, sondern wo es einfach einen kleinen Platz gibt mit einer Kaffeetheke. Wir haben so oft darüber gesprochen, da entsteht etwas, was man glaube ich, gar nicht hoch genug werten muss, dass man dafür Räume schafft.
Und Petra, wenn wir mit Blick auf, wir haben August und mit Blick auf das Thema Next Gen, bekommt vielleicht auch Back to School jetzt hier in unserem Podcast eine ganz neue Bedeutung. Vielleicht können auch Schulen Orte werden, in denen man sich begegnet, ne?
Das wäre total schön, ja. Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, weil Petra, du hattest gesagt, ne, das sind dann Hotspots sozusagen für ein bestimmtes Thema. Bei uns sind das dann, also gut, dadurch, dass wir ja auf Bundeslandebene tätig sind, würde ich schon fast wieder sagen, das sind so kleine Mikroökosysteme, die sich da ausgebildet haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal bei uns an Dresden denke, als der Standort für die Chipindustrie, da entsteht so viel drumherum. Also das ist jetzt sicher durch die Presse gegangen, haben viele mitbekommen, dass TSMC sich in Dresden niederlässt. Das ist eine der größten Einzelinvestitionen in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist schon wirklich Wahnsinn, was da jetzt im Aufbau ist. Aber da ist eben Infineon, da ist Global Foundries. Jeder dritte in Europa produzierte Chip kommt aus Dresden. Das weiß man ganz oft nicht. Aber da drumherum gibt es natürlich auch einen Verein, ein Unternehmen, Silicon Saxony, die diese ganzen Akteure wieder zusammenbringen, die sich kümmern, dass die international sichtbar sind. Es wird jetzt also sind ganz enge Kooperationen zu den unterschiedlichsten Lehrstühlen der TU Dresden oder der TU Chemnitz gegeben, damit in der Halbleiterbranche eben auch neue Forschungserkenntnisse Einfluss haben. Und es gibt jetzt, weil natürlich nicht nur hochprofessionelle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gebraucht werden, sondern auch wirklich die Techniker, ne? Dann wird jetzt ein Ausbildungszentrum dafür geschaffen, explizit.
Toll. Toll.
Ne? Und da merkt man, wenn es eben so viel für und wider es zur TSMC-Ansiedlung gibt und das Thema Subventionen war ja auch in der Presse. Aber wenn sich dann ein Unternehmen entscheidet, dahin zu gehen, so ein großes, ne, da hängt so viel dran, was eben auch strukturell einen extremen Push gibt. Also das, ja, das muss man einfach wirklich wissen. Ne? Natürlich sind diese Subventionen gigantisch hoch und Otto Normalverbraucher fragt sich dann auch, Leute, wir haben hier keine Lehrer in den Schulen, aber da fließt das Geld hin. Man darf aber wirklich nicht vergessen, dass das ganz oft einen Wahnsinnsentwicklungsschub für die Regionen gibt.
Das ist das Gleiche, ich denke gerade an Microsoft und Rheinisches Revier. Ne? Ich glaube, diese Diskussionen, auch diese Presse dann dazu oder die, ich finde es auch positiv, öffentlichen Diskussionen. Ich finde es gut, dass diskutiert wird. Die eint das ja auch. Aber es ist ja auch super, dass ihr sagt, oder ist zumindest mein Eindruck, ich weiß nicht, Petra, ob das jetzt mal, ob das, du hast wahrscheinlich noch mal einen besseren Blick darauf, wie das bundesweit ist in den Regionen. Mein Eindruck ist gerade, man konzentriert sich auch in diesen regionalen Ökosystemen darauf zu sagen, wo sind denn unsere Kompetenzen? Und wenn das eben Hightech ist, dann lass uns doch auch da reingehen und jetzt da das Ausbildungszentrum machen und nicht irgendwie alles überall, sondern sagen, regionale, auch thematische und inhaltliche Schwerpunkte zu bündeln. Ist das so, Petra? Du grinst schon und strahlst.
Ich denke, dass Susanne und mich ja nicht nur eint, dass wir jetzt gerade über Ökosysteme sprechen, sondern eher aus der Strukturförderung kommen. Und darum geht's. Ich denke, entscheidend ist auch, natürlich muss man erklären, warum man welche Steuermittel in welche Investitionen lenkt. Aber entscheidend ist ja, dass die Wirtschaftskraft letztendlich die Ausgangslage dafür ist, dass ich so vieles ermöglichen kann. Also ich kann Schulen ermöglichen, ich kann Kultur ermöglichen. Irgendwo muss der Euro ja erstmal erwirtschaftet werden, den man dann in konsumtiven Bereichen, also eben Bereiche auch lenken kann. Also das heißt auch eben beispielsweise in den Sport. Solche Diskussionen haben wir hier vor Ort auch. Aber der Raum muss erstmal grundsätzlich ertüchtigt werden. Und ich finde es gerade ganz schön, nochmal zusammenzufassen, was macht das aus? Und wir haben gerade gesagt, wir brauchen das Zusammenwirken von Faktoren, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Startup-Szene, die sich gegenseitig befruchten und die auch erst eine gewisse kritische Masse brauchen, um das hinzubekommen. Man spricht jetzt von Silicon. Das ist ja etwas, oder man spricht da schon seit Ewigkeiten, aber jeder nimmt das ja diese Logik mit über und sagt, da vereinigt sich die Kraft in einem bestimmten Kompetenzbereich und dann entsteht da eine absolute, wie sagt man das, eine absolute Überkraft. Und ich glaube, das ist mal übertrieben, aber im Grundsatz absolut richtig. Und auch wir hier in Bayreuth und in Oberfranken sagen natürlich, wir sind nicht überall Spitze, aber wir haben bestimmte Spitzenpositionen. In diesen Spitzenpositionen diese Stärken zu stärken und auch nochmal an diesen Stärken Bereiche anzuhaften, die es braucht. Das kann mal eine Investition sein in eine Forschungseinrichtung. Der Professor Pinkwart hat ja auch letzten Donnerstag nochmal gesagt, wenn ein Unternehmen sagt, ich kann nicht mehr wachsen, weil ich keine Arbeitskräfte habe oder weil ich keine entsprechend qualifizierten Arbeitskräfte habe und ein Unternehmen, ich glaube in dem Fall von 1.000 auf 4.000 nochmal angewachsen ist, weil es eine institutionelle Förderung gab, die hier eine entsprechende Ausbildungseinrichtung geschaffen hat, dann ist das gut, weil dann eben diesem Raum statt 1.000 4.000 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Und das kann dann tatsächlich mal auch dazu führen, dass man eben diese Transformationen, über die wir ja sprechen, oder diese Ertüchtigung der Wirtschaftsräume ganz viel Positives zugesteckt hat. Und ich glaube, das muss man argumentieren. Aber ich glaube, das kann man auch argumentieren, weil das sind ja die Gewerbesteuereinnahmen, die auch den Kommunen dann zur Verfügung stehen, um wieder eben andere Infrastruktur auch zu schaffen. Aber ich glaube, diese Erfolgsfaktoren, die wir angesprochen haben, die haben wir alle gleichermaßen, glaube ich, auf dem Schirm. Und was ich auch nochmal wichtig finde, dass eben dieses Ökosystem, diese Unterökosysteme, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Das eine ist ja überhaupt dieses, alle Stakeholder zu binden und sie auch miteinander zu vernetzen und auch an diesen einzelnen Aktivitäten teilhaben zu lassen oder Transparenz, ne? Susanne, du springst da auch von Transparenz, dass jeder auch nochmal schauen kann, auch wenn er selber nicht vor Ort sein konnte, was wurde gesprochen. Man fängt da mit Videos an, mit Informationsaufbereitung. Also das sind, glaube ich, so Faktoren, die sehe ich. Aber wir brauchen in diesen Ökosystemen nochmal kleinere Systeme, die sehr eng verzahnt sind und die eben kompetenzaufgeladen meist nochmal die absolute Kraft entwickeln.
Petra, du hast es gerade schon gesagt, das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Also was du jetzt gerade gesagt hast, eben auch nochmal wirklich zu sagen, wie geht's, wie funktioniert's, was braucht's auch für die Zukunft. Ich würde auch aus dem Grund gerne, Susanne, wenn du magst, schick uns diese ganzen anderen kleinen Netzwerke, die es gibt, dass wir die mit in die Shownotes reinpacken, weil ich finde es spannend, auch mal reinzuschauen, als Hörer zu sagen, nutzt unsere Shownotes, wir haben da ganz viele Informationen drin, geht mal auf die Website, stöbert da mal ein bisschen rum, entdeckt dann vielleicht die 45 Minuten Heroes, ja, die dieses Unternehmen gegründet haben, und wir machen jetzt aber noch einen kleinen Bonustrack, erstmalig in diesem Podcast. Es kommen jetzt gleich noch zwei Geschichten zur Next Gen. Also bleibt gerne drin. Ja, und herzlich willkommen zum Bonustrack, zum ersten Bonustrack des Podcasts Zeit für Zukunft. Wir haben gerade in der Folge darüber gesprochen, dass die Next Gen auch einer der Stakeholder ist im Innovationsökosystem Sachsen und ganz speziell bei Future Sachs. Also deswegen die Frage 1 an Susanne Stumm, Geschäftsführerin von Future Sachs. Wie werden junge Talente, wie wird die Next Gen bei euch im Ökosystem eingebunden? Gibt es spezielle Formate? Gibt es Netzwerke, um diese Potenziale kennenzulernen und zu entfalten?
Die haben wir. Also wir haben ein Format, das nennt sich Innovation School, ist einmal im Jahr in der letzten Ferienwoche. Da versuchen wir wirklich direkt an die Schüler und Schülerinnen heranzutreten und die für 2 Tage in, ich würde es mal fast ein Bootcamp nennen, einzuladen. Das findet gerade morgen und übermorgen statt.
Okay.
Und da geht es im Endeffekt darum, dass richtig Workshops stattfinden, auch mit hochkarätigen Speakern und mit Jurymitgliedern, wo an ersten Ideen gearbeitet wird. Also sprich, wenn es Jugendliche gibt, die schon eine konkrete Idee haben, dann können die an dieser Idee arbeiten und die zu einem Geschäftsmodell weiterentwickeln. Aber es wird eben auch daran gearbeitet, wenn man schon ein konkretes Produkt oder vielleicht sogar schon eine Dienstleistung oder ein ganz konkretes Geschäftsmodell hat, das so weit zu etablieren, dass es vielleicht wirklich Marktchancen hat. Also da geht es in Bereiche rein, dass man sagt, man hat eine Zielgruppenanalyse, Marktanalyse, aber man hat dann auch wirklich so dieses Thema digitale Geschäftsmodelle und Online-Präsenz oder Grundlagen zu Recht und Steuern und all sowas, was eben zu einem Startup dazugehört.
Hört sich schon nach so einem Pro-Kurs How to do Existenzgründung an, ne?
Ja, im
How Endeffekt. How to do Businessplan.
Genau, also im Endeffekt ist es das fast auch, weil so grundsätzlich ist natürlich schon das Ziel, dass aus dieser Session heraus auch die Motivation geschaffen wird, dass sich die Jugendlichen trauen, eine Gründung auch wirklich zu machen. Also
stark.
Unterstützt wird das Ganze dann von unterschiedlichsten Netzwerken, also Jugend gründet, Startup Teens. Also die sind da mit involviert. Wir haben in Sachsen das Young Founders Network, was sehr, sehr stark ist. Und die binden wir da auch aktiv ein. Und am Ende ist es tatsächlich auch so, dass die Jugendlichen ihre Ideen pitchen müssen vor einer hochkarätigen
Schön.
Jury. Also sprich, da ist auch wirklich, da ist der Frank Wolf, CEO von Staffbase, einem unserer Unicorns in Sachsen sozusagen, mit dabei. Da ist der Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium mit vor Ort. Also das wird auch wirklich, also dem wird da richtig Empowerment entgegengebracht sozusagen, damit die diese Motivation und diesen Schwung auch mitnehmen.
Ja, und genau. Wertschätzend, ja. Wie alt sind die Schüler?
Also zwischen 14 und 17.
Ah ja.
Genau, also das sind wirklich zum Teil ganz junge Leute und wir bieten dieser Next Gen auch auf unserer Innovationskonferenz die wirklich große Bühne. Das heißt, wir haben da tatsächlich einen Slot auf der Hauptbühne, wo die Next Gen pitcht und ihre Ideen vorstellt. Und damit man mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt, das ist übrigens noch, das wäre eins der Projekte, die ich dann vorhin auch noch genannt hätte.
Super gerne, super gerne.
Das ist wirklich eine junge Schülerin, 17 Jahre alt, die hat eine Dienstleistung oder ein Produkt entwickelt mit Hilfe von KI. Die macht Unterrichtsmaterial zu bestimmten Themen, also zum Beispiel, wenn mir jetzt in Statistik irgendwas nicht verstehe, kann ich dieses Thema aussuchen und kann entscheiden, möchte ich die fachlichen Informationen als eine Art Interview, möchte ich das als Geschichte erzählt bekommen, möchte ich das in Form eines Podcasts hören oder ähnliches. Und dann kann man das auswählen und kann sagen, okay, bitte als Geschichte. Und dann kriegt man diese Inhalte zusammengefasst und kann die sich dann als Geschichte anhören.
Klasse.
Und das herrlich. Hat sie einen ersten Prototypen entwickelt. Und tatsächlich sind da jetzt auch schon relevante Personen darauf aufmerksam geworden. Und die Schülerin überlegt tatsächlich jetzt, ob sie das richtig in eine Gründung reinbringt sozusagen.
Toll. Ganz Susanne, toll. Wenn du sie sprichst, sag ihr bitte, True Crime läuft wie geschnitten Brot im Podcast-Business. Möglicherweise lerne ich damit auch besser Statistik und Stochastik.
Ja, genau. Also, weil sie hat halt gesagt, es gibt unterschiedliche Typen, die manche brauchen eben das wirklich in Form von Zahlen, Daten, Fakten. Aber der andere braucht eine Geschichte drumherum, damit er das versteht. Ne?
Großartig.
Und ich dachte so, ach, Wahnsinn. Und da steht das junge Mädchen da vor mir und ich denke so, oh Gott, mit 17 war ich nicht so weit. Lange nicht.
Nein, toll. Weißt du, und mit 37 lernst du wieder Storytelling. Ja, das begegnet dir im Unternehmen an jeder Ecke. Ne? Egal, was du verkaufen musst, intern wie extern, Storytelling. Und die Schulen muss es dann der 17-Jährige reinbringen.
Ich finde es auch so interessant. Man spricht ja immer so von diesem Kindlichen. Von dieser Wissensbegierde, des Experimentieren, das wird uns ja eigentlich erst wieder genommen, weil wir sehr standardisiert in den Schulen unterwegs sind. Und dann versuchen wir es wieder im sag mal, höheren Alter, ne? Nach 20, wieder abzurufen. Und ich denke, gerade das, was ihr jetzt tut, ist eigentlich an der Schwelle einzutreten, wo es diese Kreativität und diese Unbeschwertheit ja letztendlich auch.
Das Mindset.
Ist noch da. Das muss ich in dem Moment nicht wiederholen.
Und Petra, es ist genau die Phase, wo der Wunsch entsteht, etwas zu gründen. Weil da gibt es ja auch Untersuchungen dazu. Mhm. Und demnach ist es so, dass der größte Wunsch, etwas zu gründen, ist, bevor man in den Beruf einsteigt. Also das heißt, das ist wirklich die Phase, wo man echt
das große Potenzial hat.
Ja, genau, wo man das Potenzial hat und wo man einfach dafür sorgen kann, selbst wenn diese Schüler oder Schülerinnen jetzt nicht selbst gründen, aber sie wären vielleicht auch ein sehr guter Intrapreneur.
Das
ist ja vor allem auch das. Ne?
Und darum geht's mitdenken. Wir jetzt ganz kurz unseren Hörern erklären, was ist ein Intrapreneur?
Petra, willst du oder soll ich?
Also, nee, das hast du ja, gerne kannst du es natürlich genauso sagen.
Es ist im Endeffekt der unternehmerisch denkende Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Also derjenige, der schon strategisch im Unternehmen mitdenkt, auch wenn es nicht sein eigenes Unternehmen ist.
Und das ist unsere Herzensangelegenheit, glaube ich. Also ich glaube, wenn wir anfangen zu messen, was wir tun, dass wir nicht unbedingt nur in Gründungen oder in Unternehmen denken, die jetzt bestimmte Innovationen gezeitigt haben. Es geht alles um Menschen, die das treiben. Und ich glaube, ob das jemand in der Gründung oder eben in einem Bestandsunternehmen oder in einer Institution vorantreibt, also selber aktiv ist und selber verändern will und dafür auch noch die Umgebung findet, dann glaube ich, dass es dann das Beste, was wir erreichen konnten.
Genau, aber das ist leider auch das, was sich am schlechtesten messen lässt, ne?
Ja.
In Form von KPIs oder ähnlichem.
Ja. Susanne, ich hätte jetzt noch eine zweite Frage für dich vorbereitet, aber die hat sich mit der Geschichte von dieser 17-Jährigen, würde ich sagen, erledigt. Ich hätte dich gerne gefragt, was bekommt ihr zurück? Aber ich glaube, das ist allen Hörern jetzt klar geworden. Ganz lieben Dank für diese tolle Geschichte.
Ja, gerne. Es gibt noch viele weitere.
Petra, laden wir sie noch mal ein?
Auf jeden Fall.
Ich bin gern dabei.
Ganz lieben Dank und tschüss in die Runde.
Ich habe zu danken. Bis bald, alles Gute euch. Tschüss.
Danke.
Das war Zeit für Zukunft, der Podcast über die Kraft regionaler Innovationsökosysteme. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du den Podcast likest, teilst und abonnierst. Bleibe neugierig. Bis zur nächsten Folge.